Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind an diesem grauen Tag, den wir jetzt aufhellen werden, und zwar mit Musik, Violinenmusik, gespielt von einem, der zu den Besten gehört, preisgekrönt und weltweit gefragt. Gerade ist er erst von einer großen Konzertreise aus China zurückgekehrt und Anfang nächsten Jahres tritt er im Norden auf und gleich live bei uns. Stargeiger Daniel Hope, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe mir überlegt, wir versuchen mal was. Du antwortest mir jetzt nicht bitte so, ne, indem du mir was erzählst, sondern indem du musikalisch antwortest. Ich frage dich jetzt was und du sagst mir was mit deiner Geige. Wie fühlst du dich? Oh, wie schön.
Nicht ganz so müde.
Aber fröhlich.
Fröhlich.
Fröhlich und entspannt.
Ja.
Wie bist du, wenn du wütend bist? Und worauf freust du dich? Da muss ich jetzt raten, auf was freust du dich? Was ist es?
Auf das Leben.
Oh, das ist ohnehin bei dir. Ich finde immer das, was dich auszeichnet, Daniel, ist natürlich außer diesem fantastischen Spiel, dass du immer fröhlich wirkst und glücklich. Ist das so?
Naja, ich versuche jeden Tag zu genießen, zu leben. Ja. Und die Musik gibt uns alle die Chance, einfach diese Gefühl zu haben, dieses Glücksgefühl. Und wenn man das teilen kann, das ist überhaupt das Schönste.
Teilen ist das eine, weil du ja mit Menschen bist. Was würdest du sagen, ist überhaupt schön am Musik machen?
Menschen zu erreichen,
ja.
Menschen auf anderen Gedanken zu bringen, Trost zu spenden. Wir wissen, dass Musik hilft. Es inspiriert, es tröstet und es macht Spaß auch. Und es darf auch Spaß haben. Und wir haben in dieses Leben haben wir natürlich genügend Probleme. Aber Musik kann einen einfach andere Gedanken geben. Und das finde ich einfach wunderschön und versetzt uns in eine ganz andere Welt und hilft in jeder Hinsicht.
Ich könnte ja stundenlang zuhören. Ich habe während der Vorbereitung schon die ganze Zeit gehört und bin so richtig schön in Stimmung gekommen. Aber wenn man jetzt auch die Bilder sieht, deine neue Heimat, Schweiz, warum, wieso, weshalb, Daniel?
Ja, also ich habe schon seit 10 Jahren das Zürcher Kammerorchester leiten dürfen.
Ja.
Das heißt, es gab immer diese lange Beziehung. Aber dann kam ein unglaubliches Angebot, das Festival, das Menuhin Festival in Gstaad leiten zu dürfen. Und ich bin da groß geworden. Es ist mein Lieblingsfestival in der Welt und plötzlich hatte ich die Chance, tatsächlich das zu übernehmen und die Führung dann zu leiten. Und so haben wir gesagt, ich glaube, um das gerecht zu werden, müssen wir tatsächlich in die Schweiz ziehen.
Hier sehen wir Gstaad, wunderschöner Ort. Kennt man eigentlich immer so aus der Bunte oder Gala, weil da sind ja nicht die Königsfamilien, die da im Skiurlaub sind. Ist auf jeden Fall ein sehr internationaler Jet-Set-Ort, das kann man sagen.
Es ist auch, aber ja. Was man hier sieht, das ist Sahnen, das ist die Kirche, wo Yehudi Menuhin 1957 dieses Festival gegründet hat. Und dieser Tal, dieses Sahnenland, das ist wirklich so magisch. Und die Mischung zwischen diesen internationalen Jet-Setter und Globetrotter und so und die Menschen vor Ort, die Einheimische, die diese Seele geben zu diesem Ort, das macht es einmalig. Und dann gefüllt mit Musik. Also ich bin so, so gerne dort. Und jetzt die Chance, da musikalisch mitzumachen, das ist ein Traum.
Yehudi Menuhin, das erklärt auch, warum du schon so früh da warst. Erzähl uns die Geschichte. Wie kommt die Verbindung?
Also ich bin in Südafrika geboren, wie man gesehen hat in dem Beitrag. Wir mussten das Land verlassen. Mein Vater ist Journalist und Schriftsteller, hat sich sehr kritisch gegenüber das Apartheid-Regime geäußert. Wir sind mehr oder weniger mittellos und staatenlos in England gelandet. Und dann bekam meine Mutter plötzlich die Möglichkeit, einen Job bei Yehudi Menuhin als Sekretärin zu haben. Und das Erste, was er sagte, ist, ihr packt eure Sachen und kommt nach Gstaad. Dort habe ich mein Festival.
Ja.
Und ihr verbringt den ganzen Sommer. Und das ging dann 18 Jahre lang. Wir sind in dieser Umgebung groß geworden. Das heißt, wenn ich diese Bilder sehe, fühle ich mich wirklich zu Hause.
Dann ist es auch für dich jetzt wie zurück nach Hause kommen, so ein bisschen?
Ist es auch. Und dann mit dem kompletten Übersiedlung von unserer Familie in die Schweiz. Jetzt, wir leben zwar in Zürich, aber haben dann auch eine Wohnung in Gstaad. Das ist natürlich was ganz Neues nach knapp 8 Jahren in Berlin. Es war eine wunderbare Zeit, wir haben es geliebt, aber jetzt ist es was Neues. Und die Familie, unsere Kinder, die freuen sich einfach da mit dem Skifahren, mit diesen Täler, mit dem See, mit alles.
Also Wandern.
Das ist eine ganz neue Erfahrung für uns, aber wir sind sehr glücklich.
Wenn man die Bilder sieht, diese Ruhe, und du sagst gerade Berlin, das ist ja so anders. Der ganze Puls von Berlin ist so schnell und der Takt, ein ganz anderes Leben. Vermisst du das auch ein bisschen oder sagst du, das hatte ich jetzt genug?
Also ich darf wegen meinem Beruf in die ganze Welt reisen und in viele große Städte, war jetzt gerade in China und so. Also ich habe so viel Trubel. Und ich muss sagen, wenn wir jetzt zurückkommen in die Schweiz oder ich gerade nach dieser Reise, ich genieße das gerade, das ein bisschen runterkommen.
Ja, glaube ich.
Die Schweiz ist einfach unfassbar schön und die Menschen haben uns mit offenen Armen empfangen und wir schätzen uns einfach sehr glücklich, dass wir jetzt da sein dürfen.
Deine Frau ist Malerin, habt ihr auch da oder hat sie da ein Atelier? Kann sie von dort arbeiten?
Zu Hause hat sie ein und sie ist eine brillante Künstlerin und arbeitet jetzt endlich an einer ersten Ausstellung. Das hat lange gedauert und wir werden das hoffentlich bald mal machen. Und einfach zu sehen, wie jemand ein Bild kreieren kann, ich kann überhaupt nicht malen. Aber wenn sie das so erzeugt und zaubert, das ist fantastisch. Und unser kleinster Sohn, der 7 ist, der kann auch jetzt fantastisch malen. Also er macht es dann mit, hat dieses Talent von ihr geerbt.
Ah, das heißt, der eine Sohn hat das Talent von ihr und der andere, der Toni, dann von dir?
Der Toni, der auch hier ist heute, der ist Filmemacher schon, macht großartige Filme, Moderation, er ist auch ein Voice Actor. Also er hat sozusagen die andere Zugang, behind the scenes, und macht er das ganz, ganz toll.
Ja, ich habe schon vorhin mit ihm gesprochen, ganz ernsthaft, Social Media Content Creator.
Absolut.
Und macht auch die Filme über dich, auch die Hintergrund-Backstage-Filme, die immer sehr beliebt sind, wenn man sich sowas dann anschauen kann.
Ja, ein wunderbares Auge und schneidet schon alles. Heutzutage ist das eine ganz andere Welt mit den Apps und alles, was Kinder haben. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Ja. Und während der Pandemie habe ich diese Serie Hope at Home gemacht auf Arte. Und da ist er groß geworden, also mit Live-Editing, mit diesen ganzen Kameras, die rein und raus gingen aus unserem Haus. Und ich hatte dafür eine richtige Gespür dafür entwickelt.
Das klingt aber trotzdem jetzt eher so nach Großstadt, als könnte man sich als Filmemacher eher in der Großstadt verwirklichen. Habt ihr so im Familienrat zusammengesessen und drüber nachgedacht, Schweiz, wollen wir das wirklich machen? Ey, Kinder, da ist echt nichts los. Es ist sehr schön, aber es ist nichts los.
Also zu sagen, dass nichts los ist, stimmt auch wiederum nicht. Also Zürich ist ein fantastische Stadt, auch pulsierend und wunderbare Kultur. Aber natürlich, verglichen mit Berlin oder London oder Amsterdam oder überall, wo wir gelebt haben, ist das natürlich ein Unterschied. Mhm. Aber im Moment, also in unserem Leben, passt das wirklich perfekt. Und natürlich mit Gestart vor allem, diese musikalische Erweiterung, da zurückzugehen, wo für mich alles angefangen hat, die Menschen da zu spüren und vor allem Yehudi Menuhin auf eine gewisse Weise ein bisschen lebendig wieder zu machen, das ist für mich eine große Freude und Ehre.
Er war im Grunde ja dein erster Geigenlehrer, kann man sagen, oder?
Ja,
also auch bei so einem Weltstar.
Er war ein Mentor, er war eine Inspiration und er hat unsere Familie gerettet, muss man sagen. Er hat meiner Mutter diesen Job gegeben und unsere Familie einfach damit quasi die Tür geöffnet zur Musik, zur Kultur. Und ich durfte groß werden, da sind wir in Gstaad, in diese Kirche in Sarnen und durch die Musik eine ganze neue Welt kennenlernen. Ja. Und dass ich jetzt meine Kinder, dass die zum Beispiel das auch in Gstaad und in der Schweiz so hautnah erleben kann, ist für uns ein großes Glück.
Ja, und man muss ehrlicherweise sagen, du hättest vielleicht nie den Zugang zur Musik gefunden, wenn er nicht gewesen wäre. Deine Eltern sind ja nicht musikalisch. Du hast wirklich durch ihn, weil deine Mutter eben Sekretärin und später Managerin von Yehudi Menuhin war, hast du den Zugang zur Musik gefunden. Ne?
Ja, und es zeigt,
Talent,
dass jedes
ausleben
Kind,
können.
Genau, jedes Kind kann das eigentlich, solange man diesen Zugang hat. Das ist ganz wichtig. Ich werde oft gefragt, gibt es ein Gen musikalische sein? Ich glaube nicht. Also ich denke einfach, dass es geht darum, dass man die Chance hat, ein Instrument zu entdecken oder zu singen. Und das müssen wir Kinder und die Nachwuchsgeneration ermöglichen.
Ja, du hast ja auch vorhin in dem Einspieler gesagt, in einem kleinen Porträt, ist Menschenrecht, Zugang zur Musik.
Es ist ein Menschenrecht. Und vor allem, wir wissen auch, was im Bereich Musiktherapie zum Beispiel, wie Musik Menschen helfen kann, wie es auch Krankheiten mildern kann, vielleicht sogar heilen kann. Und das die Menschheit nicht zu bieten, das ist ein Irrtum.
Das Festival, wer sich übrigens dafür interessiert, findet immer im Sommer statt, ne? In Gstaad.
Immer im Sommer. Mein erstes Festival
Juli, August.
Wird im 26. sein. Es geht von 16. Juli bis 5. 6. September, also 7 Wochen. Und da kommen wunderbare Künstlerinnen und Künstler auf der ganzen Welt, teilweise sehr berühmte, aber wir haben auch sehr viele Nachwuchstalente. Wir haben eine Akademie, wir haben ein Jugendorchester, ein Festivalorchester. Toll. Also die Nachwuchsförderung ist nach wie vor für mich sehr wichtig und für das Festival in Gstaad ebenso.
Du hast schon weltweit, haben wir gerade schon angesprochen, gespielt und mit so vielen unterschiedlichen Orchestern und auch Chören. Kennst du den Handglockenchor? Oder einen Handglockenchor? Schon mal gehört?
Nein.
Für mich auch völliges Neuland. Umso spannender jetzt die Vorstellung von Elena Tairis.
Im alten Wilhelm-Busch-Pfarrhaus in Wiedensaal wird gleich fürs Weihnachtskonzert geprobt.
So, bereit? Butter bei die Fische.
Das ist einfach total toll. Es macht sehr viel Spaß.
Ich muss jedes Mal dann groß erklären, was das ist, wo das herkommt, wie man das macht.
Es ist einfach etwas echt Besonderes, was selten ist.
Der Handglockenchor Wiedensaal ist einer von nur etwa 40 Handglockenchören in Deutschland. Aber einfach so losspielen ist nicht. Jede Probe erinnert zunächst an einen Umzug. In jedem Koffer steckt eine Oktave verschiedener Handglocken. Über 100 müssen wie eine Klaviertastatur nebeneinander aufgebaut werden. Und allein zu Hause mit der Glocke üben bringt nichts, denn nur im Zusammenspiel entsteht Musik. Aber zurück zur Probe.
Besser, wir machen es nochmal. Pass mal auf, in 76, das Piano, das gilt mal nicht so für oben, okay?
Man muss ein bisschen vorausschauen. Also ich darf nicht im Takt hängen bleiben. Ich muss schon quasi einen weiter sein und wissen, da kommt ein Vorzeichenwechsel.
Also ich glaube, die größte Schwierigkeit ist für mich manchmal, dass wenn ich dann bei der anderen Reihe stehe, dass ich die anderen Töne nicht hören kann und dann nie genau weiß, haben die jetzt gespielt, bin ich jetzt richtig? Genau.
1987 bekommt die Gemeinde Wiedensaal von einem Sponsor 3 Oktaven Handglocken geschenkt. Nur weiß keiner, wie man sie spielt.
War ein glücklicher Zufall, dass damals in Herford ein amerikanischer Kirchenmusiker studierte. Und der hat uns dann gezeigt, wie man damit spielt. Weil in Amerika ist das sehr bekannt.
Immer mehr Glocken kommen dazu, mit ihnen auch die Erfolge. 2011 macht der Chor beim bundesweiten deutschen Orchesterwettbewerb in Hildesheim mit. Gewinnt in der offenen Kategorie den ersten Platz. Verteidigt ihn seitdem, zuletzt im Mai dieses Jahres in Wiesbaden.
Das motiviert unheimlich. Also es ist natürlich eine schöne Auszeichnung, weil man eben auch natürlich von einer Fachjury das mal auch zu hören bekommt. Außerdem hört man natürlich die ganzen anderen Ensembles und merkt eben auch so, in welcher Liga man sozusagen dort spielt.
Seit 2011 gehen sie außerdem regelmäßig auf Konzertreisen, unter anderem nach Taiwan und Hongkong, in diesem Jahr nach Island und in die USA. Die Handglockengemeinschaft weltweit ist relativ klein und gut vernetzt.
Ich habe jetzt 3 mitgemacht und das ist natürlich super aufregend. Und es macht einfach auch sehr viel Spaß, die Leute dann 12 Jahre später nochmal wiederzusehen, wenn man an den gleichen Ort zurückfährt. Und für die Gemeinschaft und auch fürs Musizieren ist es einfach total toll.
Nachwuchsprobleme gibt's auch deswegen nicht. Auch wenn Handglockenspielen Schwerstarbeit sein kann, etwa für die Bässe. Die schwersten Glocken wiegen über 8 Kilo. Entscheidend für alle sind Präzision und Teamgeist.
Weil man ist ja eine Gemeinschaft, man muss ja zusammen gut klingen.
Und das werden sie beim Weihnachtskonzert in 2,5 Wochen wieder unter Beweis stellen.
Wahnsinn, und 8 Kilo, ey, da weißt du, was du gemacht hast, oder?
Unglaublich.
Ja, vielleicht müsst ihr mal zusammen spielen. In der Schweiz gibt es auch so viele Glocken. Jede Kuh hat da eine, kann ich mich erinnern.
Das stimmt.
Ja, wäre mal was Neues, Daniel. Du förderst junge Leute und hast ja auch gerade gesagt, wie schön und wichtig du es findest, dass auch junge Leute den Zugang zur Musik haben, und hast die Daniel Hope Academy gegründet. Was bringt dir das, mit den jungen Menschen zu arbeiten?
Oh, es ist einfach wunderbar zu sehen, wie diese jungen Leute nicht nur Lust haben, aber wie sie quasi fliegen. Indem man nur ein bisschen hier und da eine Tür öffnet oder ein paar Tipps gibt. Das habe ich angefangen auf Schloss Neuhardenberg schon vor 8 Jahren und jedes Jahr gemacht. Und inzwischen gibt es dann in andere Orte. Und in Gstaad werden wir das dann mit unserer Akademie mischen. um nicht nur, sagen wir, Geigenunterricht zu geben, aber auch Karriereberatung. Also wie schafft man es heutzutage da draußen auch, sich zu etablieren als Künstler? Und dieses klein bisschen Helfen, das wirkt enorm. Und ich hatte das große Glück, als ich jung war, gewisse Leute zu haben, die mir auch geholfen haben. Und ich finde, das ist einfach für uns wichtig, dass wir es zurückgeben.
Bisschen Wind unter die Flügel.
Total.
Eine deiner Schülerinnen, die möchte sich gerne bedanken und diese Gelegenheit jetzt nutzen. Hör mal.
Ach.
Lieber Daniel, ich habe mich so gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich denn nicht eine Grußbotschaft für dich aufnehmen darf. Denn ich kenne keinen Künstler, der so viel für junge Musiker macht wie du. Allein wenn ich daran denke, ich war vor 8 Jahren bei dir in der Akademie und wie viel du für mich getan hast und mir meinen Weg auch geebnet hast und wie viel du für andere junge Musiker machst und ihnen auch viel zutraust. Finde ich, kann die Kunst- und Musikwelt sehr froh sein, dich zu haben, dich als Künstler, dich als Freigeist. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich natürlich sagen, dass die Konzerte mit dir für mich derart emotional berührend sind. Und du bist der unglaublichste Kammermusikpartner, mit dem ich hier spielen durfte. Und diese Eigenschaften spielen sich nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich wieder. Danke dafür.
Oh, das ist sehr, sehr, sehr lieb. Und Marie-Sophie Hautzel, muss man sagen, ist ein großartiges Talent. Also eine Pianistin, ich habe sie, glaube ich, sie war 15 oder 16, als ich sie das erste Mal überhaupt gehört habe. Und ich weiß noch, wir saßen alle da, die Jury, und wir haben alle gesagt, wow, also was für ein Klang und so. Und inzwischen, jetzt 8 Jahre später, macht sie jetzt eine tolle Karriere und das auch zu Recht. Und das ist wunderbar, einfach zu sehen, wie diese Reise dann geht für junge Leute. Und dass im Prinzip es genug Platz gibt für viele da draußen. Man muss einfach nur den Weg suchen.
Das heißt, du hältst auch Kontakt und verfolgst dann die Wege von deinen Schülern und Schülerinnen?
Unbedingt. Einfach, weil ich weiß, wie schwer es ist, gerade am Anfang. Und die Pandemie hat gerade für so selbstständige Künstlerinnen und Künstler hat ein großes Problem dargestellt. Gerade die jungen Künstler waren kurz davor, loszugehen, und dann kam dieses Cut. Umso schwieriger war das. Deshalb haben wir auch in meiner Serie 50 Sendungen gemacht, nur mit jungen Künstlern, um sie auch eine Plattform im Fernsehen zu bieten. Weil ich finde einfach, diese erste Chance muss sein, und dann können die ihren Weg gehen.
Und auch ihr eigenes Ding machen.
Natürlich, absolut.
Du warst gerade in China auf Konzertreise. Und da hört man immer wieder, sind ja sehr viele junge Leute, die auch in die Konzerte gehen. Wie hast du das erlebt?
Erstaunlich. Also jedes Konzert, jeder Saal ist voll mit Kindern und jungen Leuten. Das ist wunderbar zu sehen, mit einem solchen Enthusiasmus. Wir hatten sogar in einem Konzert so, dass die kamen und haben ein Konzert in der Pause gespielt für uns auf die Bühne.
Das waren, glaube ich, die jungen Leute. Die hatten sich alle auch so schick gemacht, Smoking angezogen.
Angezogen, perfekt vorbereitet. Alle haben Englisch gesprochen. Die waren zwischen 6 und 11 Jahre alt. Und haben aber richtig tolle Fragen sich überlegt, und dann legen die los. Und ich finde das einfach herrlich, wenn du siehst, dass sozusagen die junge Generation die klassische Musik nicht nur genießt, sondern dass sie es weitertragen. Musik ist da, um geteilt zu werden, wie gesagt. Und ich habe das Gefühl, in Asien, nicht nur in China, aber in Asien überhaupt, da ist ein großer Motor da. Und das ist einfach herrlich zu erleben.
Hat Klassik da einen anderen Stellenwert, oder sind die Eltern mehr interessiert daran, dass die Kinder klassische Musikausbildung bekommen?
Ich glaube, dass ein Instrument spielen ist dort sehr wichtig. Das wird sehr viel Wert drauf gelegt, aber zum Beispiel in Südkorea auch. Da wollen die Leute musizieren, sie wollen auch kreieren. Und die Eltern helfen sicherlich, manchmal pushen sie auch, aber sie geben vor allem auch die Möglichkeit. Und dann sieht man, was kommt. Also es kommt eine große Entwicklung, gerade aus Asien, von den Musikern und Musikern, die hierher kommen. Aber hier in Europa ist es auch nicht so schlecht.
Ja, man sieht ja auch hier, wie ein Popstar. Du musst überall da bei den Signierstunden unter Autogramme geben. Und die kommen auch teilweise mit ihren Geigenkästen, wo du dann unterschreibst, ja, dann sind sie ganz stolz, dass sie Daniel Hope signiert haben.
Eine ganz kleine Junge kam, darf ich was spielen? Kann ich jetzt in der Sekunde spielen? Hat seine Geige ausgepackt und hat dann gespielt da, also draußen. Also und wollte wissen, wie ich sowas, eine Phrase spielen. Ja. Also die sind so direkt. Mhm. Und das gibt mir persönlich große Hoffnung auch für die Zukunft, zu sehen, dass Musik weitergetragen wird. Mhm. Und nicht nur, sagen wir, in ein Museum steckt. Mhm. Unsere Musik, klassische Musik gibt es seit 500-600 Jahren. Aber ich bin zuversichtlich, dass es eine großartige Zukunft auch geben wird dafür.
Weil du gerade sagst, weitertragen, du trägst ja die ganze Zeit schon deine, ich sage jetzt mal, Geige in der Hand. Fühlt sich das für dich gut an? Also ist es so, weiß nicht, wenn du dein Instrument in der Hand hast, fühlst du dich da sicherer oder gemütlicher?
Gemütlicher.
Also ist es einfach, weil du so verwachsen bist?
Ja, es ist einfach ein schönes Gefühl. Und wenn man ein solches Instrument auch noch spielen darf, das muss man auch sagen. Das
ist eine besondere natürlich.
Das ist eine ganz besondere, eine Guarneri del Gesù aus dem Jahr 1742. Ja. Und dann will man es nicht loswerden.
Das Schöne ist, dass sie ja praktisch von einem Ehepaar, wenn ich das sagen darf, aus dem Norden gesponsert wird, ne?
Ja, das ist so. Da haben tatsächlich eine fantastische Familie. Ja. Sie wollten eine Investition machen und ein Instrument kaufen. Sie haben mich kontaktiert vor ungefähr 12 Jahren und haben gesagt, du kannst dir eine Geige aussuchen, wir werden es kaufen und dir quasi zur Verfügung stellen. Und das ist ein Traum. Ich habe nie damit gerechnet, dass sowas passieren würde. Ja. Und habe ganz viele wunderbare Instrumente spielen dürfen, um erstmal zu entscheiden. Und dann kam irgendwann dieses Instrument und ich habe einen Ton drauf gespielt und sagte, that's it.
Das wirkt auch so, als wärt ihr unzertrennlich. Das sollte so sein, it was meant to be. Musik verbindet, sieht man, Musik erinnert und Musik animiert. Zum Tanz zum Beispiel. Im vergangenen Jahr hast du dich auf eine tänzerische Spurensuche begeben und hast auch ein Album gemacht, das hieß Dance. Und Bettina Lehnert macht es dir jetzt mal nach und folgt der Tanzgeschichte filmisch.
Getanzt wurde eigentlich schon immer. Tanzen verbindet Menschen und ist bis heute eine ganz besondere Form der Kommunikation. Silke Wenzel ist Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Mit der Geschichte des Tanzes beschäftigt sich die Musikwissenschaftlerin schon seit Jahren.
Wir kennen bis heute kein einziges Ethnie, keinen Menschen auf der Welt, der keine Musik ausgeprägt hätte. Und dasselbe gehört mit Sicherheit oder gilt mit Sicherheit auch für den Tanz.
Im Mittelalter war der Reigen die beliebteste Tanzform.
Ich habe Bilder vor Augen von einem Marktplatz des Mittelalters zum Beispiel. Ich habe Bilder vor Augen von verschiedenen Buchillustrationen, wo tanzende Reigen abgebildet sind.
Die Grundschritte des Reigens finden sich noch heute in vielen Volkstänzen wieder. Egal, wie sehr gefeiert wird, diesen Tanz bekommt fast jeder hin. Am französischen Königshof im 17. Jahrhundert entwickelt sich eine klassische Tanzform, das Ballett.
Am Hof Ludwig des 14. war teilweise bis zu 5 Stunden Tanzunterricht pro Tag. Also tatsächlich etwas, was man heute schon als professionelle Ausbildung bezeichnen würde.
Das Ballett wird populär. Neue Tanzstile entwickeln sich Anfang des 20. Jahrhunderts.
Das Korsett wird abgelegt. Der zweite Punkt, der für den Ausdruckstanz unglaublich wichtig ist, ist, dass die Psyche in der Wissenschaft eine große Rolle spielt. Und der Gedanke, dass ich nicht mehr in ganz strikten, strengen Formen tanze, sondern das umgekehrt, dass der Körper Ausdruck der Psyche wird.
Als eine Pionierin des Ausdruckstanzes gilt Mary Wickman aus Hannover. Der Ausdruckstanz als Gegenbewegung zum klassischen Ballett macht den Weg frei für neue Einflüsse. Musik aus aller Welt bringt eine immer größere Vielfalt.
Dieser große Gedanke, dass man Musik anderer Kontinente aufgreift, umsetzt, das war schon ein ganz großer Befreiungsgedanke.
In den 1920er Jahren kommt der Swing aus den USA nach Europa und damit ein ganz neues Lebensgefühl.
Das heißt, man sieht daran auch, wie innovativ die 20er waren, mit wie viel Aufbruchstimmung diese 1920er Jahre versehen waren. Und das zeigte sich natürlich auch im Tanz.
Die Swing-Ära endet in den 1940er Jahren und macht Platz für immer neue Tanzstile, wie den Rock'n'Roll.
Was verbindest du persönlich damit? Gibt es irgendwie eine Verbindung zu diesem Lied?
Ja, es ist ein Lied, das mich mein ganzes Leben lang begleitet. Es ist so, dass mein Urgroßvater das zu meinem Vater gesungen hat. Meine Großmutter, also seine Tochter, hat es zu mir gesungen. Es ist eine Melodie, die immer in unserem Leben war. Und Danny Boy, ich bin sozusagen auch Danny.
Du bist Danny Boy?
Ich bin Danny Boy. Von daher, es sitzt da ganz tief drin. Ja.
Du hast auch einen irischen Pass.
Habe ich.
Du hast deutsche und irische Staatsbürgerschaft.
Richtig.
Und das war im Grunde für deine Familie damals ja die Sicherung, die Existenzsicherung, ne? Dass ihr Iren seid.
Ja, wir sind ohne Pässe, muss man sagen, gelandet. Sie haben uns die
Staats, Südafrika,
aus Südafrika haben sie uns den die Nationalität entzogen, weil wir das Land verlassen mussten, weil mein Vater sehr kritisch gegenüber Apartheid war. Und wir sind dann gelandet in England und hatte nicht die Möglichkeit, dort wirklich zu bleiben. Mhm. Und dann hat meine Mutter recherchiert und herausgefunden, dass wenn du eine irische Großvater oder Mutter hast, darfst du, auch bis heute, darfst du tatsächlich die irische Staatsbürgerschaft annehmen.
Ja.
Das haben wir gemacht und aus diesem Grund durften wir bleiben in England. Und so hat sie dann diesen Job bei Menuhin und dann kam Gstaad und alles. Also ich sage immer, die Iren haben uns das Leben gerettet und deshalb habe ich dieser Pass immer sehr stolz behalten.
Aber du hast selbst mal in Irland gelebt oder nicht?
Gelebt nicht, aber ich war sehr oft da und wir haben einen Film, habe ich für Arte gedreht und auch ein Album letztes Jahr, Irish Roots, wo ich tatsächlich die ganze Geschichte der Musik in Irland untersucht habe, die irische Traditionals, Folkmusik, aber auch die Barockmusik. Irland und Dublin war ein faszinierendes Zentrum für klassische Musik, auch im 18. Jahrhundert zum Beispiel. Und mit diesem Irish Roots Programm haben wir eine ganze große Tour gemacht. Nach wie vor spiele ich es sehr, sehr oft und sehr gerne, weil die irische Musik hat eine solche Seele. Mhm. Und die Menschen, die lieben das zu hören, wir lieben es zu spielen.
Ja.
Und das ist also Kameraderie und Freundschaft auf der Bühne. Und die Iren zelebrieren das Leben eben.
Jetzt dieses Fiddle, das hat ja auch was sehr Lebendiges, ne? Oft total verbunden eben mit Tanz. Deshalb, was du jetzt gespielt hast, ist für mich jetzt eher ungewöhnlich, mit Irland das zu verbinden, aber umso schöner.
Das ist richtig.
Gehst du noch oder schaffst du es noch, ab und zu ins Kino zu gehen?
Ja, wer die kann, ich liebe das.
Absolut, so richtig mit großem Screen richtig. Oder streamst du nur zu Hause?
Nee.
Du gehst
richtig,
noch.
Vor allem mit meinen Kindern.
Ja.
Also mein ältester Sohn, wie gesagt, ist wirklich leidenschaftlicher Filmemacher und sagt, komm, wir gehen ins Kino. Weil ich finde einfach, diese Erlebnis zu haben auf einem großen Bildschirm, Leinwand meine ich, das ist nicht zu toppen.
Das ist ähnlich eigentlich, wie wenn man live ins Konzert geht. Das ist eben doch was anderes, als wenn man sich ein Album zu Hause auflegt, eine CD auflegt, wenn man es spürt. Spürst du eigentlich, ist es für dich ein Unterschied, wo, auf welcher Bühne du stehst und spielst?
Sicher. Also es gibt natürlich einfach Orte, die einen richtig inspirieren. Ich liebe es zum Beispiel hier in Hamburg in der Elbphilharmonie zu spielen. Das ist jedes Mal ganz besonders und umkreist von Menschen.
Ja.
Ein Riesensaal, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass man es doch intim hat.
Ja, du hast ja permanent auch im Publikum im Rücken, aber du sprichst es an. Du bist ja auch glücklicherweise wieder hier im Februar in der Elbphilharmonie an zwei Terminen, 9. und 12. Elbphilharmonie in Hamburg und vorher am 6. und 8. Februar in Hannover.
Richtig.
Und das ist ja das Schöne, dass du uns, dem Norden, auch so die Treue hältst, denn du bist ja verhältnismäßig oft hier. Hast auch in Lübeck studiert, in Hamburg mal gewohnt.
Richtig.
Diese Verbindung zum Norden, wodurch kommt die?
Also es kam zuerst durch das Studium tatsächlich in Lübeck und dann die Nähe zum Schleswig-Holstein-Festival, zu dem ich eine große Freundschaft habe, aber auch Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Und hier vor allem Pro Arte, das sind unsere Freunde und Partner, und die geben mir die Chance, einfach ganz viel zu spielen. Und diese Mozart-Tour, die wir hier machen, das ist hier, also natürlich im Norden, aber in ganz Deutschland. Also ersten zwei Wochen Februar sind wir in ganz Deutschland unterwegs. Und diese Chance zu haben, in dem Fall mit dem Zürcher Kammerorchester zu sein, oder zum Beispiel auch mal unser Wintermärchenprogramm zu machen.
Was ein absoluter Traum ist in der Elbphilharmonie. Da ist ja dann Katharina Thalbach, die große Weihnachtsgeschichten erzählt. Du moderierst und spielst als Solist. Sind verschiedene Künstler dabei. Wer macht da noch mit? Also ich habe es einmal gesehen und
Fatma Said war dabei. Zum Beispiel. Und das ist ein wirklich für uns eine traumhafte Möglichkeit. Sehr viele Konzerte in diese schöne Advent- und Weihnachtszeit zu machen. Ich werde es allerdings nicht diesen.
Ja, wir schwärmen jetzt davon, alle kriegen Lust.
Aber ich mache 26. Ja. Ich werde Dezember 26 bin ich wieder dabei und mit Katharina Thalbach und mit wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern.
Das ist schon schön, dein Leben, muss ich sagen. Ne? Tolle Leute, mit denen du zusammen bist. Du hast ja auch die Leitung des Orchesters in San Francisco, Gstaad, Zürich, Berlin, Hamburg. China. Wahnsinn.
Es ist ein Privileg.
Ja.
Und es kommt alles zurück zur Musik. Ohne Musik wäre das alles nicht denkbar. Und deshalb bin ich dankbar für jede Chance, jede Möglichkeit. Und jeder, der Lust hat, ins Konzert zu kommen, um mich zu hören. Solange es diese Menschen gibt, dann werde ich spielen.
Weißt du, das ist aber auch das Schöne, dass man diese Dankbarkeit und eine gewisse Demut bei dir auch spürt, finde ich. Das finde ich sehr, sehr schön. Behalt dir das. Und natürlich freuen wir uns, wenn du hier wieder im Norden spielst. Wie gesagt, im Februar Hannover und Hamburg.
Sehr gerne.
Bis dahin und zu uns kommst du bitte auch wieder.
Sehr gerne.
Ist immer wieder schön.
Vielen Dank.
Morgen kommt Franca Cerutti, Psychologin. Und da freuen wir uns auch sehr drauf, wenn Sie wieder dabei sind. Ganz anderes Thema. Und wir sagen Tschüss, bis morgen. Es geht weiter mit Ihrem Landesprogramm.